Hormon Connection Podcast.
Hormonen über den Tellerrand geschaut.
Hallo ihr Lieben und willkommen zur nächsten Episode des Hormon Connection Podcast mit der Lina und mit mir, dem Marc. Hallo Lina.
Hallo Marc.
Du bist ja gerade in Frankreich. Willst du nur ganz kurz so erzählen, was machst du in Frankreich, Lina? Wie sieht's aus? Warum bist du gerade in Frankreich?
Na, ich mache so einen halben Urlaub, halb Arbeit. Eigentlich, um mal wieder rauszukommen, um was Neues auszuprobieren und selber mal mich mit meinem Weg zu beschäftigen. Und es ist richtig schön. Also ich kann es nur empfehlen, auch mal wieder in eine andere Ecke der Welt zu kommen.
Ja, warum ich das kurz ansprechen wollte, einfach so als Einstieg, aber weil ja vielen einfach wahrscheinlich, ja, die kennen einfach nur, okay, ich fahre in Urlaub und lege mich 2 Wochen an den Strand und das war's. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man das ja mit Arbeit verbinden kann. Dann ist es vielleicht nicht so teuer, aber man halt auch ganz andere Erfahrungen lernt und du ja auch auf einer Hoffarm dort hilfst und arbeitest und dadurch ja auch Einsichten und sowas gewinnst. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend, Leute da manchmal Inspirationen, Ideen zu geben. Und deswegen wollte ich dich einfach kurz dazu fragen.
Ja, ich mache ja jetzt Woofing, also Heilfahr auf einer Farm mit, weil mich das einfach unglaublich interessiert. Also diese ganze Farmarbeit, Arbeit mit Tieren, Anbau von Lebensmitteln und allem. Und das ist dann für meinen persönlichen Weg und meine persönlichen Erfahrungen irgendwie einfach wichtig, das nochmal zu machen. Und deswegen bin ich hier.
Sehr cool. Letzte Frage, machst du es alles auf Französisch dort oder so ein bisschen mit Englisch, Deutsch? Wie sieht das aus?
Na, ich habe mir Engländer in Frankreich gesucht. Also ja. Wir wollen es nicht übertreiben.
Okay. Aber wie gesagt, Hirn mit Sprache und Kultur wird auch stimuliert. Also viele, viele positive Einflüsse aufs Gehirn, auf dein Nervensystem und sowas.
Genau.
Okay. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Es gab einen Hackerangriff auf die Homepage-Seite von Hormon Connection Podcast. Also bitte da nicht wundern, falls die letzten 1, 2, 3 Wochen irgendwas nicht ganz ging. Und bitte auch uns irgendwie per E-Mail melden, falls dir beim Besuchen der Homepage irgendwie noch was Komisches auffällt. Also wenn du auf irgendeine komische, dubiose Seite weitergeleitet wirst, wenn irgendwas hängt. Das war sehr, sehr komplex. Und deswegen da einfach immer mal die Augen bitte offen halten, uns Bescheid sagen, falls irgendwas ungewöhnlich ist, falls irgendwelche dubiosen Angebote ist, das ist nicht von uns, das ist nicht von Katja, bitte da nicht drauf reinfallen, nichts Komisches kaufen. Wir wollen dir nichts andrehen, außer Informationen und vielleicht ein paar Online-Kurse, aber keine Waschmaschine oder so. Deswegen da einfach bitte achtsam sein, aufmerksam sein, uns verzeihen, dass das jetzt 2, 3 Wochen nicht ging und uns da bitte wissen lassen. Gut, damit geht's los. Lina, worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über Heilung in der Schulmedizin.
Sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, jeder von uns kann da auch so seine eigene Anekdote erzählen. Sonst wären wir ja auch hier nicht gelandet. Also der Beginn eines Heilungsweges, glaube ich, geht eigentlich bei jedem, den ich kenne, auch bei mir, immer in der Schulmedizin los, weil wir halt das erste Mal dann immer zum Hausarzt rennen und der uns zu irgendeinem Spezialisten schickt. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht und wahrscheinlich auch nicht die besten Erfahrungen, sonst wären wir jetzt alle nicht hier und würden nach anderen Möglichkeiten und Lösungen suchen.
Ja, genau. Also ich war unglaublich enttäuscht damals von der Schulmedizin. Gar nicht mal von den Ärzten. Also ich bin auf wirklich nette Ärzte getroffen, die auch alle eigentlich ein Interesse daran hatten, mir irgendwie zu helfen. Aber tatsächlich habe ich sehr, sehr schnell feststellen müssen, dass es überhaupt gar keine Lösung dafür gab, was ich hatte. Also es wurde immer Blut abgenommen. Ich habe, glaube ich, in der Zeit war ich so häufig bei irgendwelchen Blutabnahmen. Immer wurde das Gleiche festgestellt. Also prinzipiell nichts. Außer ich glaube, ich hatte ein paar erhöhte Leberwerte, aber es war eigentlich nichts Dramatisches. Und jedes Mal wurde gesagt, ja, dann können wir dir eigentlich nicht helfen. Und dann habe ich halt ein paar Symptome aufgezählt und habe irgendwie gesagt, ja, na, aber ich habe hier totale Magenprobleme. Dann habe ich einfach Magensäureblocker bekommen. Danach ging es mir noch schlechter. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich kann nicht gut atmen. Da wurde mir direkt ein Cortisonspray verschrieben. Habe ich nie genommen, weil ich mir einfach nur dachte, so, das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Also es ergab für mich überhaupt keinen Sinn, warum ich jetzt einfach akzeptieren sollte, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und einfach, irgendwelche Pillen einschmeißen sollte nach einem 5-Minuten-Gespräch im Behandlungszimmer mit Ärzten, die mich teilweise nicht kannten und ohne eine wirkliche Diagnose. Also es war irgendwie ein komplettes Kuddelmuddel. Es gab gar kein gerades Vorgehen irgendwie. Und es gab überhaupt keine Erklärung dafür, was mit mir los sein sollte, außer Stress.
Ja. Ja. Wenn ich Patienten frage, wenn die von einem Arzt kommen oder bei einem Arzt sind, frage ich immer, ist der gut? Und dann sagen die, ja, der ist gut, der ist nett und hört mir zu. Und das ist für die meisten heutzutage schon der Standard, den sie für Ärzte haben, dass der zumindest sie ein bisschen ernst nimmt, zuhört und auch nett zu ihnen ist. Und dann sagen die, der Arzt ist gut. Dann sage ich, das sollte doch eigentlich die Grundvoraussetzung sein und das hat doch gar nichts erstmal damit zu tun, ob der gut ist oder nicht, dass der zumindest nett und respektvoll mit dem Patienten umgeht. Also wir sehen da schon, oder ich merke das bei jedem Patienten, wir haben da leider keinen sehr hohen Standard mehr, was wirklich Ärzte angeht. Ja, der ist nett, dann finde ich den auch gut. Kein sehr hoher Standard für jemanden, der dir eigentlich gesundheitlich auch helfen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin nie auf einen Arzt getroffen, zum Glück, der jetzt irgendwie mir was Schlechtes wollte oder der sich gar keine Zeit für mich genommen hat, sondern es war vielfach wirklich der Versuch, da etwas zu tun und das Angebot auch da, ganz viele Untersuchungen zu machen. Also es hieß dann immer, ja, man könnte nicht auch dahin schicken und dann könnte man irgendwie eine Magenspiegelung machen, man könnte mich irgendwie zum Neurologen schicken, gucken, warum meine Nerven nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich sollten, warum ich so Taubheitsgefühle bekommen habe und alles. Aber ja, es war irgendwie so eine richtige Handlungsunfähigkeit da. Und bis auf Weiterschicken und irgendwelche Pillen, die nichts gebracht haben oder alles verschlimmert haben, war da einfach nichts. Und ich finde es so spannend, weil wenn ich mir jetzt im Nachhinein mal angucke und was wir ja jetzt auch in dieser Folge machen werden, was genau die Schulmedizin eigentlich verspricht, also was das Ziel ist und wie die Schulmedizin arbeitet, dann ist gar nicht so überraschend, was bei mir eigentlich alles passiert ist und was bei vielen anderen Patienten auch passiert.
Da warst du dann schon mal deutlich weiter als ich. Ich habe nämlich all die Medikamente natürlich erstmal genommen. Ich habe Asthma-Spray, Cortison-Spray genommen, Isotretinoin oder Accutane für die Haut, was wirklich ein furchtbares Medikament ist. Ich hatte immer Probleme mit, ja, schwitzig kalten Händen, was halt ein krasser Adrenalinüberschub war und war dann in der Uniklinik immer, wo die dir ein Wasserbecken geben, wo du mit elektrischen Impulsen irgendwie behandelt wirst und dann weniger mit deinen Händen schwitzen sollen. Was zumindest du keine Medikamente bekommst, aber ich auch nicht weiß, was das langfristig mit dir macht. Und die sagen, ja, wenn du da den Effekt behalten möchtest, musst du das dein Leben lang machen. Und ich habe das alles erstmal kommend aus einer Schulmedizinfamilie auch erstmal mitgemacht. Das heißt, ich hatte sehr, sehr viele Arzneikrankheiten zum Ausleiten. Und der Punkt ist auch, wenn du die Patienten trägst, die sind natürlich, sind wir alle zu Beginn, was ich ja auch irgendwie ein bisschen gut finde, gutgläubig. Das heißt, wir glauben, okay, ich habe ein Problem. Der Arzt ist in unserer Gesellschaft der, wo man damit hingeht, der Hausarzt erstmal für gewöhnlich. Und wir vertrauen dem, dass das die richtige Lösung ist. Und so geht ja der Heilungsweg für alle von uns erstmal los. Komisch ist dann halt nur spätestens nach dem dritten, vierten Arzt, dass man sich dann denkt, okay, irgendwas kann doch hier nicht stimmen, es muss doch eine Alternative geben. Und dann viele erst nach dem 10. bis 20. Arzt dann erst auf die Idee kommen, das kann doch hier nicht alles sein. Viele finden sich dann einfach mit dem Schicksal ab und sagen, okay, der Arzt hat gesagt, das ist so, dann wird es so sein, dann habe ich halt Pech gehabt. Das ist meine Genetik. Aber viele halt auch sehr, sehr spät erst denken, ich muss mich mal nach einer Alternative umsuchen und umdenken vielleicht.
Ja, ich finde es auch sehr spannend, wie lange wir eigentlich häufig durchhalten mit Therapien, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nichts bringen. Also ich hatte auch mal eine Bekannte, die hatte sehr, sehr viel mit Blasenentzündung zu tun. Eine nach der anderen. Und die war auch bei bestimmt 10 Ärzten. Und für alle Ärzte war die Lösung Antibiotika. Und zwar einfach immer nur immer länger. Also irgendwann sollte sie ein ganzes Jahr lang Antibiotika nehmen. Und sie kam dann auch immer zu mir und meinte, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas bringt. Aber sie hat es trotzdem gemacht.
Ja.
Und dann frage ich mich tatsächlich immer, wieso bleibt man dabei? Also ich verstehe immer total den Punkt, dass man sagt, okay, ich fange damit an, ich muss irgendwie, es gibt hier Symptome, es gibt dieses ganze Chaos in meinem Körper und ich muss jetzt irgendwas machen. Aber diesen Fehler immer und immer und immer wieder zu machen und vorher schon zu wissen, das wird mir nichts bringen und sich dann aber nicht weiter umzugucken, da fange ich mich dann immer an zu fragen, warum eigentlich?
Ja, und wir kennen ja alle die Definition von Albert Einstein. Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und wenn ich dann die Patienten auch frage, dann ist halt oft das Argument, ja, aber das bezahlt die Kasse, wenn ich zum normalen Arzt gehe. Dann sage ich, okay, du bezahlst vielleicht kein Geld, aber du bezahlst mit viel wichtigeren Sachen in deinem Leben, die du nie wieder zurückbekommst. Und das ist deine Zeit, deine Energie. Und es ist ja auch nicht so, dass immer wieder zu den Ärzten zu gehen den Status quo erhält, sondern mit all den Medikamenten, auch dann oft Eingriffen, wird es ja sogar auch schlimmer. Wenn es zumindest der Status quo bleiben würde, dann wäre es ja noch okay. Aber meistens ist es ja mit jedem Besuch, wird es ja auch schlimmer, weil die Schulmedizin, vor allem bei chronischen Erkrankungen, wir kommen gleich noch auf den Unterschied zwischen akuter und chronischer Erkrankung, aber vor allem bei chronischen Erkrankungen, was ja die meisten von uns betrifft und interessiert, haben die zwei Optionen. Wir schnibbeln was weg, wir machen eine OP oder wir machen eine Dauermedikation. Und beides sind halt wirklich sehr, sehr krasse Eingriffe auf den Körper mit bleibenden Veränderungen, sei es durch Arzneikrankheiten oder eben, wenn was weg ist, ist es weg. Also wenn die Schilddrüse raus ist, die können wir nicht wieder ersetzen und das ist nicht so gut. Und das hört man halt immer leichter, wie leichtfertig die sagen, komm, wir nehmen hier mal irgendein Organ raus, das ist nicht so wichtig oder das ist schlimm.
Ja, also ich finde es auch so spannend, dass jedes Medikament ja einfach im Beipackzettel schon stehen hat, wie viele Nebenwirkungen eigentlich zu erwarten sind. Und dann nehmen wir es doch leichtfertig. Also wie gesagt, ne, ich habe auch ein paar Probleme mit dem Magen gehabt, gehe zum Arzt, kriege Magensäurehämmer verschrieben und nimm die dann auch einfach, weil ich mir einfach dachte, so ja, ich muss ja was machen.
Ja, oder der Leidensdruck ist so groß, dass man denkt, okay, irgendwie muss ich mir hier helfen gerade.
Ja, genau. Also man probiert es einfach aus und in dem Moment sind für einen selber die Folgen einfach gar nicht so wirklich real. Also ich finde, wir machen uns dann wahnsinnig gerne etwas vor und sagen einfach, ja gut, einer von 10.000, das muss ja nicht ich sein.
Ja, ja.
Ne, bei den meisten geht's ja irgendwie gut. Ja, erstmal ist die Frage, was bedeutet, es geht gut? Und das Zweite ist halt, wenn du der eine von 1.000, der eine von 10.000 bist, dann wird es halt richtig schlimm.
Ja, und du musst halt auch sagen, Katja ist eigentlich so in dem ganzen Podcast-Space, Blogartikel schreiben, die einzige, die mir bekannt ist, die über das Thema Arzneikrankheiten redet, spricht und das behandelt. Das ist, wenn ich mit anderen Leuten in dem Bereich rede, hat es noch nie jemand gedacht und gehört vorher. Das bedeutet, die denken, okay, ein Medikament ist vielleicht, wenn ich es nehme, hat es Nebenwirkungen oder es bringt halt nichts, aber dass es dauerhaft epigenetisch einen Schalter umlegen kann, was wir einfach in der Praxis ja beobachten oder was unsere Vermutung dahinter ist. Darüber redet ja sonst niemand. Und das ist halt schon ein krasses Thema.
Ja, also ich finde, das Einzige, wo es mittlerweile wirklich anerkannt ist, ist die Pille. Hm. Weil da einfach wirklich viele Frauen ja darauf aufmerksam gemacht haben, was man alles davon erwarten kann, wenn man mal die Pille genommen hat. Und Psychopharmaka, finde ich, haben auch inzwischen schon diesen Ruf, dass man es besser nicht leichtfertig einnehmen sollte.
Der noch nicht zu allen aber vorgedrungen ist.
Ja gut, wollen wir dann mal uns angucken, was Gesundheit denn eigentlich in der Schulmedizin bedeutet?
Gerne. Also die Definition der Heilung in der Schulmedizin bedeutet die Wiederherstellung der Gesundheit und der Erreichen des Ausgangszustandes. Und Betonung von unserer Seite liegt dann immer erstmal Ausgangszustand. Weil, wie wir ja schon oft besprochen haben und auch festgestellt haben, der Ausgangszustand ist für die meisten Leute heutzutage nicht gerade sehr hoch und nicht gerade sehr toll. Das ist ja auch bei allen Blutwerten zum Beispiel so, okay, die Range der Blutwerte ist der Durchschnitt der Leute von 1.000 Leuten auf der Straße. Das ist halt auch immer ein Unterschied. Möchte ich der Durchschnitt dieser 1.000 Leute auf der Straße sein? Ich habe einen anderen Anspruch, aber das ist erstmal so die Definition der Schulmedizin.
Ja, ich finde auch so spannend, dass wir einfach Gesundheit gesellschaftlich als ja normal einfach festgelegt haben. Also wenn du wirklich einfach als normal giltst in der Menge an Menschen, die um dich herum sind, dann bist du, ja, gesund, laut Schulmedizin.
Ja.
Und ich finde es eigentlich so spannend, weil wenn du wirklich ins Büro zum Beispiel guckst, auf dem Arbeitsplatz, in irgendeinen Ort, wo wirklich viele Menschen zusammenkommen und du siehst ganz viele Männer mit 30 zum Beispiel, denen die Haare ausfallen, du siehst Bierbäuche, du siehst Männerbrüste, du siehst bei Frauen Wassereinlagerung, Lymphstau, du hast so unglaublich viele Symptome, also häufig wirklich äußerlich schon sichtbar dünne Haare, eine unreine Haut, Faltenbildung. Und das ist das, was für uns als ja junge Erwachsene als schon normal gelten soll.
Ja, ich finde das immer so spannend. Dafür hat dann manchmal Social Media auch seine Vorteile. Es gibt gewissen Seiten, denen ich folge, die dann immer mal so die ersten Film- und Videoaufnahmen aus der Vergangenheit zeigen, also 1920er, 1930er, aber auch 1970er. Und da war dann einfach so eine Filmaufnahme von der Straße, wo die Leute über die Straße liefen und man so das alltägliche Geschehen gefilmt hat. Du siehst nicht eine. Und ich gucke, das Video läuft eine Minute, da laufen eine Minute ganz, ganz viele Leute durch. Nicht eine übergewichtige Person, nicht eine. Und das war aus den 1970ern. Das ist, ja, 50 Jahre her, das ist noch nicht so lange. Und da sehen wir halt, wie sich dieser Normzustand einfach immer weiter verschiebt. Und ein anderes Beispiel aus der Praxis ist, ich habe eine Patientin, die ist Anfang Mitte 50, mit der hatte ich erst 2, 3 Termine. Das ging so vor einem halben, dreiviertel Jahr los. Also das ist jetzt nicht so, dass die da Vollgas gibt, aber wir haben halt da ganz klassisch Basics gemacht, mit der Ernährung angefangen und einen guten Nährstoffplan. Und die war 15 bis 20 Jahre vorher so chronisch erschöpft, dass die ist aus der Arbeit nach Hause, um 5 nach Hause, hat sich aufs Sofa gelegt, hat nicht mal mehr die Energie gehabt, um irgendwie ein bisschen Fernsehen zu schauen und so. Dann war der Tag eigentlich vorbei und am nächsten Tag ging es wieder von vorne los und sie hat gerade noch so Arbeit geschafft. Und sie dachte halt, okay, das ist in der ganzen Familie, die brauchen alle viel Schlaf, das ist halt so, sie kann nichts machen. Und jetzt 20 Jahre später mit so leichten Intervenierungen ist es ganz, ganz anders. Sie hat ihr Leben zurück und ist halt so wütend, dass sie 15, 20 Jahre ihres Lebens verpasst hat. Und es einfach auch so einfach gewesen wäre, sagt sie, und ihr das niemand gesagt hat. Und alle haben immer gesagt, ja, das liegt in der Familie, das ist halt so. Und sie hat 15, 20 Jahre ihres Lebens verpasst.
Ja, das ist wirklich genau das, was man so häufig beobachtet. Dass, wenn du einfach nur der Norm entsprichst, kein Handlungsbedarf da ist, dann ist es einfach so. Du bist so, wie du bist. Du fällst nicht wirklich aus der Reihe, du funktionierst noch. Also, ne, ich meine, deine Patientin ist ja auch dann noch 15, 20 Jahre zur Arbeit gegangen.
Ja.
Du machst halt das, was von dir erwartet wird. Und solange das funktioniert, solange nicht irgendwas komplett auseinanderbricht, gibt es für die meisten Mediziner keinen Handlungsbedarf.
Ja. Und das Verrückte ist auch dann wieder, ich habe einen anderen Patienten, junger Patient, Colitis ulcerosa, wirklich nicht kein einfacher Fall. Aber als der auch die ersten Male damit zu seinem Arzt gegangen ist, der ihm dann Cortison und so verschrieben hat, hat er gesagt, okay, was kann ich denn zusätzlich machen? Und da schaut ihn der Arzt erstmal so an und weiß gar nicht, was er meint. Und er so, ja, kann ich irgendwas mit der Ernährung machen? Und dann überlegt er so kurz, der Arzt wartet so. Und dann kommt er mit seiner geistreichen Idee und sagt, sie können mal ein paar Blaubeeren ausprobieren, ob die Blaubeeren ihnen helfen. Vielleicht helfen die Blaubeeren, sagt er. Das war der einzige Tipp, den er dazu gesagt hat und sagt, sonst hat Ernährung keinen Einfluss auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und also wirklich, da muss man sich leider manchmal einfach wirklich an den Kopf fassen und sich fragen, okay, wofür hast du als Arzt 6 Jahre studiert, mehrere Jahre hinterher Facharztausbildung etc. etc., um dann so einen geistreichen Dünnschiss von sich zu geben, um das mal wirklich so zu sagen. Unfassbar.
Ja, ich finde es auch echt spannend, wie wenig Handlungsspielraum dann tatsächlich im Heilungsbereich liegt für Ärzte. Also für die lange Ausbildungszeit und das lange Studium.
Ja, und natürlich musst du sagen, das kommt im Studium, lernen die das nicht. Das darf man ihnen zugutehalten. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen selber drüber nachdenkt, da muss man halt merken, okay, da muss ich mich selber ein bisschen damit beschäftigen und so. Aber wie gesagt, es liegt doch nicht zu fern von der Hand, dass eine Ernährung mit einer Darmerkrankung zusammenhängen kann. Also da muss ich ja kein Genie für sein. Und das ist immer das, wo ich wirklich mich manchmal frage, okay, ich verstehe die Ärzte, die in dem System sind, die sagen, okay, ich kriege pro Kassenpatient im Quartal 60 Euro, das ist 20 Euro pro Monat, die ich pro Patient kriege und der darf so oft damit kommen, wie ich will, wie er will. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, warum du dann einfach, um rentabel zu sein, pro Patient im Durchschnitt 5 bis 7 Minuten hast. Du hast dann 2 Optionen, okay, du kannst aus dem System rausgehen, was nicht einfach ist, was Mut erfordert und so, aber es gibt halt Leute, die sind im System, die wissen, okay, das System ist nicht gut, aber sie versuchen halt trotzdem dann den Leuten halt irgendwie mal immer Tipps zu geben und sagen, hey, gucken Sie doch mal auf Ernährung oder machen Sie mal das. Aber es gibt halt ganz, ganz viele, die wirklich davon fest überzeugt sind, das hat keinen Einfluss auf unsere Gesundheit, wie ich lebe. Gar nichts. Und das finde ich halt einfach, also wirklich unverständlich.
Ja, also ich habe auch das Gegenteil häufig erfahren von Ärzten, dass die einfach sagen, dass Patienten das genauso wenig hören wollen. Also dass selbst die Ärzte, die dann sagen,
gibt es,
okay,
ja.
Ich möchte, sie müssen ihre Ernährung anpassen, sie müssen abnehmen, sie müssen sich mehr bewegen. Und der Patient sagt einfach, bitte lassen Sie mich damit in Ruhe, ich hätte gern die Pille.
Solche gibt's auch, ja. Dann gibt's eben die Ärzte, die sagen, okay, Sie müssen jetzt bitte abnehmen. Gehen Sie zu einem Ernährungsberater, dann gehen die zu einem klassischen Ernährungsberater. Die haben dann die klassische Ernährungspyramide der DGE vor sich und die Leute sehen dann auch selber aus wie eine Ernährungspyramide, wenn man sich das mal halt so anguckt. Das ist dann eben auch das nächste Problem. Das heißt, die wissen es, aber die haben halt konkretes Know-how an der Hand zu wissen, okay, wie würde das denn jetzt auch konkret gehen?
Ja, also es fehlt an allen Ecken und Enden. Ja,
genau, deswegen sind wir hier.
Genau, also das Ziel haben wir jetzt festgelegt, was Schulmedizin als Gesundheit sieht. Was ist denn unser Start? Also wie wird Krankheit in der Schulmedizin gesehen?
Also Krankheit, würde ich jetzt ganz banal sagen, ist einfach die Abweichung vom alten Ausgangszustand. Und zu diesem alten Ausgangszustand, egal wie der halt vorher war, möchte man wieder zurück. So würde ich jetzt erstmal sagen, sieht die Schulmedizin Krankheit?
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, was dazu noch reingehört, ist, dass du in irgendeiner Form sichtbar abweichst, also durch Blutwerte, durch veränderte Organe, durch ja äußerlich sichtbare Symptome wie Ausschlag und dass du eine verminderte Leistungsfähigkeit hast, also dass du wirklich auffällig nicht mehr so funktionierst, wie du funktionieren sollst.
Genau. Und da werden wir euch auch, da gibt es ja viele tolle, witzige Memes, können wir vielleicht auch in die Shownotes packen, wo ein Patient halt wirklich gefühlt am Sterben liegt und der Arzt kommt mit dem Blutwerten und sagt, sie sind kerngesund. Wir entlassen sie und der Patient am nächsten Tag halt stirbt und man sagt, ja, aber die Werte waren gut. Also das ist ja so dieses, wo die Leute sich so ein bisschen lustig machen über die Schulmedizin einfach.
Ja, und es ist einfach so wahr. Also ich selbst war ja auch mal in der Notaufnahme, weil mein Blutdruck durchgedreht ist. Und ich saß da wirklich in diesem Empfangsraum, die haben mich an dieses Blutdruckmessgerät angeschlossen. Es hat sofort angefangen zu piepen. dann wurde mir einfach Blut abgenommen. Ich wurde auf so eine Liege gelegt und mitten im Gang einfach irgendwie eingepackt warm. Und dann wurde gesagt, ja, ist wahrscheinlich irgendwie ein Schock. Und dann bin ich irgendwann ins Behandlungszimmer gekommen. Die haben gesagt, meine Blutwerte sind top. Haben nochmal Blutdruck gemessen, der war immer noch deutlich zu hoch und ich wurde nach Hause geschickt. Also es hat nicht mehr gepiept, aber ja, es war auch einfach noch nicht im normalen Bereich und es hieß dann einfach so, ja, aber ist doch eigentlich alles in Ordnung.
Ja, wo wir noch drauf eingehen können, Lina, ist, im Englischen gibt es ja Cure und to Heal, also im Deutschen auch so ein bisschen eine Krankheit kurieren oder eine Krankheit heilen. Kannst du mal ganz kurz grob sagen, was da so ungefähr der Unterschied wäre zwischen kurieren und heilen?
Na, bei Kurieren geht es vor allem darum, dass die Symptome verschwinden, würde ich sagen.
Ja.
Also es geht wirklich einfach nur darum, dass du das Sichtbare, das Spürbare, das ja Behandelbare loswirst wieder.
Ja, also der Anspruch der Schulmedizin ist dann mehr zu kurieren als zu heilen.
Ja, genau, weil wir ja in der letzten Podcast-Folge schon mal definiert haben, dass Heilung ja wirklich bedeutet für uns, dass man die Ursachen los wird, also dass man die Ursachen behebt und dass man Hindernisse aus dem Weg räumt, damit man wirklich zu diesem Gesundheitszustand kommt, der für uns ja darin liegt, dass der Körper wieder komplett eine Einheit bildet aus Körper, Seele und Geist, dass er in der Lage dazu wird, sich selber zu regulieren, also dass er immer und immer wieder mit Problemen im Außen lernt, umzugehen und sogar diesen präventiven Teil dazu bekommt, dass er aus dem, was gewesen ist, etwas lernt. Mhm. Na, wir hatten das ja letztes Mal mit der Viruserkrankung, dass wir nicht nur den Virus loswerden, sondern dass wir tatsächlich auch Gedächtniszellen schon zum Beispiel bilden, damit, wenn dieser Virus wieder auf uns trifft, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Also, dass wir nicht immer und immer wieder das Gleiche durchmachen müssen.
Ja. Okay, also der Anspruch der Schulmedizin ist jetzt erstmal zu kurieren. Und jetzt wollen wir noch kurz gucken, okay, erfüllt die Schulmedizin zumindest diesen Anspruch an sich selber?
Ja, genau. Und ich finde, dafür müssen wir uns einfach mal wirklich angucken, wie Heilung in der Schulmedizin funktioniert. Also, wir haben ja schon mal gesagt, dass Heilung prinzipiell in der Schulmedizin bedeutet, wir stellen den Ausgangszustand wieder her. Also wenn wir die Viruserkrankung nehmen, dann ist der Virus ins System reingekommen und das, was unser Ziel ist, ist, dass der Virus wieder raus ist. Dieser Regulationsteil und dieser Präventionsteil, die sind erstmal in der Schulmedizin gar nicht wichtig oder nicht so sehr von Bedeutung. Also es geht vor allem darum, der Virus muss wieder raus.
Ja.
Und die Heilung ist dann vonstatten gegangen in der Schulmedizin, wenn der Patient wieder so funktioniert wie vorher. Also wenn er wieder der Norm entspricht, wenn die Blutwerte wieder da sind, wo sie sein sollen, wenn Husten, Schnupfen, Fieber nicht mehr sichtbar sind und wenn der Virus nicht mehr feststellbar ist prinzipiell, dann haben wir eine Heilung laut Schulmedizin erreicht.
Ja, und dann ist es ja auch in der Schulmedizin, um bei dem Beispiel zu bleiben, zum Beispiel auch egal, ob halt es dann irgendwann später immer wieder kommt, wie bei persistierenden Viruserkrankungen, sei es Herpes zum Beispiel, dann wird halt immer wieder, okay, gesagt, du hast hier wieder Lippenherpes, also schmieren wir wieder die gleiche Creme drauf und wieder allgemein den Ausgangszustand wie vorher herzustellen, aber es wird halt nicht geguckt, okay, warum kommt denn das immer wieder und wie können wir denn eine Ausgangslage eigentlich erschaffen, dass der Herpes gar nicht mehr ausbricht, zum Beispiel.
Ja, genau. Also es ist wirklich dieser Punkt, dass Krankheit in der Schulmedizin nicht als eine Lernerfahrung des Körpers gesehen wird, sondern halt wirklich einfach nur als etwas, was man wieder loswerden muss.
Ja.
Und wir dagegen sehen ja häufig Symptome als eine Sprache des Körpers. Das heißt, wenn du Herpes bekommst, musst du diesen Herpes irgendwie überwinden, sodass er halt nicht wiederkommen kann. Dann hast du prinzipiell die Lücke geschlossen und hast dich entwickelt. Also es ist, du hast nicht nur den Ausgangszustand erreicht, sondern du hast einen neuen, besseren Zustand erreicht.
Ja.
Und dieser Teil ist in der Schulmedizin einfach nicht vorhanden. Also wenn wir es jetzt mit unserem Heilungsbegriff vergleichen, können wir einfach hier schon mal feststellen, dass die Schulmedizin etwas anderes erreichen möchte als wir. Es geht wirklich nur darum, in der Norm funktionsfähig zu sein, der Gesellschaft zu entsprechen und den Ausgangszustand von vorher wieder zu erreichen.
Ja. Weiteres Beispiel wäre ja irgendeine Problematik mit der Schilddrüse, dass man halt auch sagt, okay, wenn die Schilddrüse dann wirklich große Probleme macht, sei es bei einer Überfunktion, sei es bei Hashimoto oder dann eben, okay, die Schilddrüse ist so entzündet, das könnte ein Krebs werden. Man sagt halt, okay, wir schneiden die Schilddrüse raus, wir operieren das und dann brauchen sie halt ihr Leben lang Schilddrüsenhormone, Medikamente von außen und dann ist alles gut. Und da sagt die Schulmedizin, okay, Operation gelungen. Patient hat keine Symptome mehr mit seiner Schilddrüse, kriegt halt für den Rest seines Lebens Schilddrüsenmedikamente, damit alles gut. Das wäre halt ein erfolgreiches Modell in der Schulmedizin, oder?
Ja, ich finde es so spannend, dass du hier schon einen neuen Punkt aufmachst, weil wenn wir uns jetzt genau diese drei Definitionen angeguckt haben, also praktisch Gesundheit als Ausgangszustand, den man erreichen möchte, Krankheit als Funktionsunfähigkeit, offensichtliches Anderssein als die Norm und Heilung als Weg zurück zur Ausgangssituation, dann ist so spannend, jetzt mal zu gucken, ob die Schulmedizin überhaupt mit ihren Maßnahmen und ihren Mitteln erreichen kann, was sie vorhat. Und da hast du einen wirklich wichtigen Punkt aufgemacht, weil wie möchtest du den Ausgangszustand erreichen, wenn du ein ganzes Organ wegnimmst?
Ja.
Und ja, ich kann nochmal von meiner persönlichen Geschichte erzählen. Ich hatte ja zum Beispiel dann erhöhte Leberwerte und diese komplette Erschöpfung beziehungsweise dieses totale Hormonchaos von Überschießen und na, dann wieder kompletter Zusammenbruch und es ging immer hin und her. Und dann war ich beim Arzt und dann wurde mir Stress diagnostiziert und das Einzige, was man dann sagen konnte, ist, ja, verzichte mal ein bisschen auf Fett, weil deine Leber arbeitet nicht so, wie sie soll und ruh dich aus. Und das hat natürlich bei mir einfach gar nichts gebracht.
Ja.
Das heißt, durch all die Maßnahmen, die ich in der Schulmedizin erfahren habe, von Medikamenten, von Tipps und Empfehlungen, von Untersuchungen, nichts davon wurde dem eigenen Anspruch gerecht, den die Schulmedizin hat, nämlich mich zurückzubringen zu meiner Ausgangssituation.
Ja.
Und das ist so unglaublich spannend, weil da hast du schon dieses Ziel anders festgelegt als wir, aber du hast ein Ziel und du wirst dem zumindest im Fall von chronischen Erkrankungen einfach nicht gerecht.
Weil die Definition von einer chronischen Erkrankung ist ja auch so ein bisschen, dass alleine ausruhen und ein bisschen kürzer treten nicht ausreicht, um eben auch wieder in die Ausgangslage zurückzukommen. Wenn du mal nur eben einen akuten Stress hast, dann hast du ein bisschen Erholung danach, schläfst ein bisschen mehr, erholst dich ein bisschen mehr, dann geht's wieder in die Ausgangslage. Aber sobald du einmal die Schwelle überschritten hast, was bei einer chronischen Erkrankung eben der Fall ist, reicht Ausruhen nicht mehr aus, um auch auf den Ausgangszustand zurückzukommen.
Ja, genau. Also man geht prinzipiell davon aus, dass der Körper immer in der Lage zu einer Form von Regulation ist. Also es geht immer davon aus, okay, wenn du dir einen Finger schneidest, wird der Körper das selber irgendwie wieder zusammenbekommen. Manchmal muss man ihn dabei unterstützen, dann kriegt er noch eine Salbe oder es muss genäht werden. Aber rein prinzipiell wird immer davon ausgegangen, dass der Körper irgendwie selber dieses Problem beseitigen wird, wenn man einfach nur ganz viel reingibt, was dabei unterstützen soll.
Ja.
Und die Möglichkeit, dass das System sich nicht mehr selber regulieren kann, dass es keinerlei Form von Selbstheilung mehr gibt, ist irgendwie ausgeschlossen.
Und das Spannende dabei ist ja, dass mit jedem weiteren Medikament die Selbstregulation immer weiter heruntergefahren wird. Also es ist ja wirklich da auch wieder die Krux, dass mit jedem weiteren Medikament oder auch mit jeder weiteren OP wahrscheinlich, Narkose, Eingriff, Störfeld, Narbe, Trauma, die Selbstregulation ja immer weiter runtergeht, von der einfach halt ausgenommen wird, die ist halt immer da und die wird auch nicht weggehen.
Ja, also ich finde, hier kann man wirklich mal feststellen, dass da unglaublich viel schief läuft im eigenen Heilungsanspruch in der Schulmedizin.
Ja, das Einzige, wo wir vielleicht eine Lanze für die Schulmedizin gerne brechen wollen, ist dann natürlich bei akuten Unfällen und Erkrankungen. Da ist natürlich dann Bein gebrochen, okay, vielleicht wird es gegipst, vielleicht wird es operiert, vielleicht wird es geschient. Da in den meisten Fällen kommt natürlich dann schon ein Zustand wie vor dem Beinbruch wieder zustande.
Ja, ich würde auch sagen, wir wollen ja hier gerade nicht jegliche Form der Heilung in der Schulmedizin komplett schlecht reden, weil wir ja auch wirklich viele Errungenschaften gerade im Bereich von akuten Problemen haben. Also, na, ich meine, an einem Beinbruch hat man früher sterben können. Ja. Wenn du irgendwie irgendeinen Unfall hattest, wenn ja die Kutsche umgekippt ist, was auch immer, das hat ja häufig dazu geführt, dass es keine Möglichkeit auf Heilung mehr gab. Es war halt ein 50-50-Geschichte, dass entweder du kommst da irgendwie selber durch oder halt nicht.
Ja.
Und da sind wir sehr, sehr viel weiter. Also
das, also in der Akutmedizin ist wirklich, da rettet die Schulmedizin auch wirklich Leben. Also ich würde sagen, die Schulmedizin ist eine Akutmedizin. Wenn man das so einmal in der Definition hat, dann finde ich, ist die Definition auch gut. Schulmedizin ist Akutmedizin und das war's.
Ja, es ist auf jeden Fall für den Notfall das genau richtige Mittel. Also das beste Mittel, was uns aktuell zur Verfügung steht. Und deswegen hat es ja auch seine Berechtigung, da zu sein.
Wo wir auch eben einen der höchsten Standards in Deutschland haben. Zum Beispiel, als wir in Ägypten waren, hat uns ein Deutscher dort erzählt, der halt seit vielen, 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 vielen Jahren in Ägypten lebt. Er hatte eine Knie-OP und er hat neue Schrauben gebraucht. Er hatte eine Prothese im Knie, also ein neues Gelenk. Und dann hatte der da eine OP und einfach, weil die mangelnde Materialien haben, haben die ihm Schrauben aus einem toten Menschen. Der hatte da die gleichen Schrauben, die gebraucht haben und die hatten keine anderen, haben die dem Toten entnommen und ihm eingesetzt. Und das hat sich natürlich so infiziert, dass er eine Ganzkörpersepsis hatte und sein ganzer Körper war eigentlich voll mit Eiter und die dachten, er wird das nicht überleben und er hat es dann doch geschafft. Aber er hat halt einfach gesagt, okay, nie wieder für alle OPs, wird nach Deutschland geflogen, OP gemacht und dann wieder zurück. Und da sieht man halt einfach, okay, sowas, wenn ich einen Unfall habe, möchte ich bitte in Deutschland, Zentraleuropa irgendwo sein, aber auch in Deutschland haben wir einfach da einen sehr, sehr hohen Standard. Also da sehen wir schon, dass es da auch nochmal große Unterschiede weltweit einfach gibt über die Standards und Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, auch über die Forschung, die betrieben wird. Und ja, es ist einfach, das, was wir hier machen, halt wirklich zu prüfen, was ist mit chronischen Erkrankungen, was ist mit Symptomen, die nicht einfach so eingeordnet werden können, die nicht einfach durch ein lokales Symptom erklärt werden können.
Ja.
Was durch einfach das Bekämpfen des Symptoms alles andere wieder in Ordnung bringt. Was passiert, wenn dein Körper wirklich stark verstellt ist? Was passiert, wenn du dein Virus einfach nicht mehr los wirst? Also all die EBV-Leute, die Borreliose erkrankten, die kennen das ja, wenn der Virus einfach bleibt und all die Symptome, die mit dem Virus bleiben und eben kein Antibiotika mehr etwas bringt, kein Medikament mehr den Ausgangszustand wirklich zurückbringen kann.
Ja. Ja. Okay. Fazit, Lina, was ist das Fazit von uns zur Schulmedizin?
Ja, ich glaube, es ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Man muss sich erstmal darüber bewusst werden, die Schulmedizin möchte nicht das an Heilung, was wir beide zum Beispiel möchten. Also es geht nicht darum, dass du aus der Krankheit etwas lernst, dass du regulationsfähiger wirst, dass du wirklich an die Ursachen gehst. Es geht nicht um Hindernisse auf dem Heilungsweg, sondern es geht um die Ausgangssituation.
Ja.
Und es geht um die gesellschaftliche Norm und es geht um die eigene Funktionsfähigkeit für die Gesellschaft.
Ja.
Wenn man sich das klar macht, dass das das Ziel ist, dann kann man schon besser entscheiden, ob man in der Schulmedizin wirklich gut aufgehoben ist.
Ja. Also die Schulmedizin.
Dann der zweite.
Ah, Entschuldigung. Ja.
Achso, nee, sag erst.
Also die Schulmedizin hat den Anspruch zu sagen, okay, wir gehen zu dem Ausgangszustand, der vor der Krankheit bestanden hat, zu dem wollen wir wieder zurück. Egal erstmal, wie der war, ob der optimal war oder nicht. Und das ist erstmal das Ziel. In akuten Fällen, akute Unfälle, Autounfall, Beinbruch und so, gelingt es häufiger. Nicht immer, ist auch nicht immer möglich wahrscheinlich. Aber da gelingt es häufiger. In chronischen Erkrankungen halt selbst da kann die Schulmedizin diesem Anspruch meistens auch nicht gerecht werden.
Genau, also das ist der zweite Punkt, den ich jetzt gesagt hätte. Wenn man chronisch krank ist, oder wenn es ein akutes Problem gibt, was nicht durch die typischen schulmedizinischen Mittel geheilt werden kann, dann sieht man auf diesem Weg auch alt aus, weil die Möglichkeiten, Medikament, was Nebenwirkungen produziert und die Selbstregulationsfähigkeit blockiert, nicht das gewünschte Ergebnis bringt und das andere, die Organentnahme oder das die Teilentnahme von Organen auch nicht den vorherigen Zustand wiederherstellen kann. Weil wenn es erstmal weg ist, ist es weg.
Ja, was weg ist, ist weg. Und dann ist die Selbstregulation wirklich, je nachdem auch welches Organ entnommen wurde, sehr, sehr schwierig. Also einfach nur auch kurz mal, um zu überlegen, wie viel von unserem Körper teilweise entnommen werden kann, wo die Schulmedizin sagt, okay, das ist nicht wichtig. Also das sind ja wirklich fast 10 Organe oder Teile, nicht alles auf einmal, aber fast 10 verschiedene Teile, wo man sagt, ja, das kann rausgenommen werden, das kann rausgenommen werden. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, mit dieser Sichtweise halt rumzurennen.
Ja, und es gilt als gesellschaftlich so normal. Also ich habe mich letztens auch mit Physiotherapeuten unterhalten und die waren dann so, ja, ich habe eine Patientin, die schafft es einfach nicht abzunehmen, die hat schon auf alles verzichtet und die Kilos rollen einfach nicht. Und jetzt hat sie halt ihre Magenverkleinerung. Ich glaube, das wird ihr gut tun.
Ja.
Und dann denke ich mir so, wieso sollte das gut tun?
Ja.
Also rein von der Logik her, warum sollte es gut sein, einfach etwas zu verkleinern, damit man noch weniger essen kann, obwohl dieser ganze Essensverzicht bei ihr noch nichts gebracht hat? Wie erklärt man das? Also es ist wirklich die Frage, wie erklären sich Mediziner, die ja eigentlich sehr intelligent sind, wie erklären die sich die Maßnahmen, die sie unternehmen teilweise?
Und da müssen wir halt einfach die Frage in den Raum stellen, musst du intelligent sein, um Medizin zu studieren? Nein, ich glaube, du musst vor allem erstmal sehr, sehr fleißig sein. Das ist, glaube ich, die erste Sache. Du musst halt wirklich ganz, ganz viel auswendig lernen können, hart schuften können und gut im Wiedergeben sein. Das ist wirklich, es gibt intelligente Mediziner, aber ich glaube nicht, Intelligenz ist die Grundvoraussetzung, um Medizin zu studieren, sondern du musst sehr, sehr hart arbeiten, fleißig sein und gut Sachen wiedergeben können. Das ist erstmal die Nummer eins Grundvoraussetzung.
Ja, also das mag noch dazu kommen, aber ich denke, zumindest die Mediziner, die ich kennengelernt habe, hatten Ideale, die wollten eigentlich wirklich heilen und die haben einen unglaublich langen Weg auf sich genommen, um den Job ausüben zu können, den sie ausüben. Aber neigen dazu, das, was sie gelernt haben, einfach nicht zu hinterfragen und keine Änderungen vorzunehmen. Also ich meine, ich glaube, Katja und du, ihr habt das beide schon ganz häufig gesagt, dass ihr ja auch schon in der Praxis manchmal Sachen gemacht habt, die ihr heute einfach nicht mehr so machen würdet.
Klar.
Weil ihr gemerkt habt, das war ein Versuch, das ist aber nicht das Richtige gewesen. Das habt ihr erstmal gelernt, ihr habt es ausprobiert und festgestellt, das funktioniert so nicht. Und dann habt ihr euch auf die Suche gemacht, etwas Besseres zu finden.
Ja.
Damit ihr halt eben nicht immer und immer wieder den gleichen Fehler macht.
Ja. Ja.
Und das vermisse ich sehr, sehr doll in der Schulmedizin persönlich, dass man durch die schlechten Ergebnisse, die man erzielt, sich nicht auf die Suche nach etwas Besserem macht.
Ja, und da, wie gesagt, glaube ich, haben wir zwei Optionen. Entweder ist es Bequemlichkeit, dass man sagt, okay, ich verdiene hier gutes Geld, ich muss mein Haus abbezahlen, ich möchte Kinder zur Schule schicken und studieren lassen. Und das läuft halt erstmal und ich verdiene gutes Geld. Und andererseits ist es halt wirklich, dass viele glauben, okay, das ist es und mehr gibt's nicht. Und das ist halt alles, was es gibt. Die zwei Optionen und meistens halt so ein bisschen gepaart.
Ja, es ist auf jeden Fall eine große Resignation bei Patienten, in der Gesellschaft, bei Schulmedizinern. Ich glaube, allgemeingültig einfach sehr, sehr viel Resignation.
Ja, und die einzige Möglichkeit, das zu verändern, ist, wenn der Konsument, der Patient, das nicht mehr benutzt, woanders hingeht und sein Geld, seine Aufmerksamkeit und Zeit woanders hinbringt. Und dann muss ja das System auch umdenken. Wenn einfach kein Konsument mehr kommt, keiner, der den Laden am Laufen hält und bezahlt, dann haben wir eine Chance, das zu verändern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du uns hier gerade zuhörst und sagst, okay, ich möchte einen anderen Weg gehen, ich möchte Selbstverantwortung übernehmen, weil es wird keine Veränderung von oben kommen. Die Krankenkassen, die Pharmaindustrie und so, die werden nicht auf einmal denken, naja, also läuft zwar hier ganz gut, wir verdienen gutes Geld, aber wir müssen vielleicht was ändern. Die müssen nur was ändern, wenn sie sagen, wir können damit kein Geld mehr verdienen, es kommen keine Leute mehr, jetzt müssen wir umdenken. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, dass von unten die Leute anfangen, Sachen zu verändern, aufzuwachen und Sachen zu hinterfragen.
Ja, genau. Und ich glaube, es braucht eine große Bereitschaft der Patienten, etwas in ihrem Leben zu ändern.
Ja.
Also, dass man wirklich dazu bereit ist, nicht mehr lieber die Pille zu nehmen, als seinen Lifestyle zu ändern. Dass man dazu bereit ist, Dinge selber zu hinterfragen, sich auf die Suche zu machen nach besseren Lösungen. Dass man diese Recherchearbeit, auch wenn es gerade im Krankheitszustand echt schwer fällt, aber dass man sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass die Dinge einfach so sein sollen, wie sie sind.
Ja.
Und dass man einfach mit 30 akzeptiert, keine Haare mehr auf dem Kopf zu haben. Na, den ersten Bauchansatz, Wassereinlagerung, dass man einfach sich selber wieder zuhört und sich selber darin vertraut, dass es etwas Besseres geben muss als das, was wir aktuell leben.
Und das gibt's. Und wir leben trotzdem auch in der Luxuszeit übers Internet, dass es leichter denn je ist, andere Sachen zu finden, weil ich stelle mir noch vor 50 Jahren war es viel, viel schwieriger, diese Alternativen zu finden. Und da hat die moderne Zeit schon auch seine Vorteile und seine Möglichkeiten, die wir ja auch versuchen, mit dem Podcast, Blog und all diesen Sachen zu nutzen und dieses Wissen nach außen zu tragen, um mehr Leuten damit helfen zu können.
Ganz genau.
Gut, Lina. Ich glaube, das war es erstmal für heute. Irgendwelche abschließenden Worte?
Nee, also wir werden in den nächsten Folgen weitermachen und noch ein paar andere Systeme uns genauer angucken oder ein paar andere Therapieformen uns genauer angucken, um einfach wirklich mal zu verdeutlichen, was wo eigentlich schiefläuft aus unserer Sicht.
Ja.
Und um allen Zuhörern die Möglichkeit zu geben, sich und die Therapieform, die sie gewählt haben, zu hinterfragen und zu gucken, gibt mir das wirklich das, was ich möchte?
Genau. Für alle, die mehr interessiert sind, mehr darüber wissen wollen, verlinken wir wie immer in den Shownotes das Seminar von Katja, wo sie das ausführlich alles auseinandernimmt und beschreibt. Für diejenigen, die eben in dem Bereich arbeiten oder sehr ambitioniert und interessiert sind, verlinken wir das natürlich.
Ganz genau.
Lina, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß in Frankreich. Komm gut wieder gesund nach Deutschland zurück.
Dankeschön, Marc. Und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge.
Dir, lieber Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, das war's mit der heutigen Episode des Hormon Connection Podcasts in der dritten Staffel mit mir, dem Marc. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, findest du diese unter hormonconnection-podcast.de. Dort findest du alle Ressourcen, sei es Buchempfehlungen, sei es Online-Produkte wie die Nebennierenkur, sei es alle aktuellen Infos. Wenn du noch mehr Infos zu dieser Episode haben möchtest, schau einfach in die Shownotes. Dort verlinke ich immer alle erwähnten Produkte, alle erwähnten Ressourcen, wo du nachgucken kannst. Und solltest du Feedback oder mögliche Fragen oder Vorschläge für Podcast-Episoden haben, schreib mir die gerne. Ich lese mir das immer durch. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich die Zeit habe zu antworten, aber ich schaue es mir zumindest an und überlege, ob das etwas Sinnvolles ist, was ich mit in den Podcast aufnehmen kann. Und jetzt erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.